Kalle heißt es heute am Freitag im wahrsten Sinne des Wortes. Und es fehlen immer noch ein paar Protagonisten hier in unserem Podcast oder in unserer Runde. Wir würden darauf nächste Woche einfach mal in Ruhe eingehen. Und dann hoffen wir auch, dass alle wieder zurück sind. Aber wir wollen natürlich trotzdem jetzt mal gucken. Der November ist eingeläutet. Er zeigt sich gerade vor der goldenen Jahreszeit. Ich habe natürlich jetzt gerade die letzten zwei Tage eine kleine Erkältung erwischt. Ja, das wird jedem vielleicht mal so gehen, vielleicht auch nicht. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal schauen, Kalle, bei dir. Also das Ziel Rot Sub 9, das steht jetzt. Und ja, du hast jetzt quasi ja im Endeffekt als Athlet das ganze Jahr oder die ganzen Monate auf dieses Ziel ausgerichtet. Dieses Jahr im August hast du schon an der Aerodynamik gefeilt, aber auch jetzt sind Trainingslager, Wettkämpfe und so weiter geplant. Nimm uns mal mit, wie die Reise jetzt bis zum Rennen in Rot aktuell von der Planung her aussieht, was geplant ist, außer dem Häuslicht oder Training daheim, an Trainingslagern, Wettkämpfe und so weiter, was heute zum heutigen Tage schon feststeht.
Ja, erstmal grüß dich, Markus. Heute alleine in der Runde, aber ich denke, da kriegen wir auch was Schönes zusammen. Ja, genau, also das Ziel Rot steht und steht schon lange. Und gut, jetzt ist natürlich zu Hause das ja langweilige Training, will ich mal behaupten, nach der Arbeit ist nicht so spektakulär. Also wir sind aber jetzt eigentlich gut in der Struktur drin. War ja jetzt auch, sag ich mal, im Sommer nicht ganz so strukturiert alles, obwohl ich ja jetzt auch trainiert habe, aber nicht so in der Form, wie wir es eigentlich die letzten Jahre immer gemacht haben. Deswegen seit September, Ende August eigentlich wieder, sind wir wieder gut im Training drin. Und läuft super gut eigentlich, muss ich sagen. Ein paar Sachen sind ja zeitlich nicht drin und denke mal, jetzt über den Winter können wir da jetzt bis Januar so erstmal weiter trainieren und an die Stellschrauben arbeiten, die wir noch vor uns haben. Und ja, dann geht's eigentlich, da freue ich mich auch schon sehr drauf, im Februar für mich mal ins Trainingslager über eine längere Zeit, also 3 Wochen, geht's dann nach Namibia und ja, in der Höhe, in der Hitze. Bin ein bisschen gespannt, hatte ich so auch in den, ja, so in der Form auch noch nie. Da wird dann der Flo und der Dürki und vielleicht noch einer, weiß ich nicht, also wir haben vielleicht zu viert, mal gucken, da begleiten und da wollen wir mal eine schöne Zeit machen, schön trainieren. Und das ist wahrscheinlich erstmal die Hauptmotivation über den Winter jetzt. Ja, und dann ist dann eigentlich der März ruhig und dann geht es im April ja auch schon wieder auf Mallorca zum Trainingslager. Also man merkt, nächstes Jahr auf Rot ist alles angerichtet. Genau, da ist dann auch mein erster Triathlon seit Hawaii tatsächlich, dann im Mai. Und dann ist ja dann auch schon eigentlich so ziemlich den Rot schon in Gange. Ne?
Okay, also es sind ja auf alle Fälle gute Highlights mit Mallorca und natürlich dem relativ frühen Trainingslager. In der Höhe, in der Hitze natürlich eine große, große Herausforderung. Aber natürlich auch nicht nur eine Herausforderung, sondern auch wird es zu der Leistungsentwicklung und zum Leistungsschub kommen. Bevor wir da jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, du hast gesagt, seit September, Oktober bist du für dich gefühlt wieder in so einem richtig strukturierten Triathlon-Training. Natürlich hast du den ganzen Sommer trainiert, sonst wärst du jetzt ja auch nicht dein Marathon in Berlin in 2 Stunden 48 gelaufen, aber du sagst es, das ein oder andere Mal stand da vielleicht auch der soziale Faktor oder der Community-Gedanke im Vordergrund, was auch vollkommen legitim ist. Aber jetzt, wenn man das so ein bisschen nachbetrachtend analysiert, einfach als Frage, wie schwer, beziehungsweise auch vielleicht, wie einfach ist es dir gefallen, wieder wirklich in so ein, in Anführungsstrichen, fokussiertes, aber ja, ich würde es jetzt nicht asozial sagen, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber jetzt ist es ja wieder so, dass du wirklich, sag ich mal, auf dein Training achtest, versuchst, die Einheiten zu machen und jetzt theoretisch Sonntag halt nicht 200 Kilometer Rad fahren kannst. Auch wenn du vielleicht darauf Bock hast. Wie schwer ist dir das gefallen, diesen Rhythmus wieder zu finden? Oder war das einfach gar kein Problem? Oder ist das schon ja sehr stark auf das Ziel basierend, dass du das halt machst, um dein Ziel zu erreichen?
Ja, eigentlich so ziemlich genau das Letztere, was du jetzt gesagt hast. Also das Ziel erreichen, das ist natürlich dann der Fokus. Ich würde sagen, ich bin da ziemlich stumpf in der Hinsicht, glaube ich. Und das ist, ich will mal das nicht als Vorteil nennen, aber vielleicht schon als Vorteil. Also ich kann so ziemlich, ich weiß, dass strukturiertes Training, auch wenn es manchmal nicht Spaß macht oder hart ist, einfach das einfach das beste Training ist, wenn das Ziel dann eigentlich auch meist erfüllt. Und von daher fällt mir das eigentlich nicht schwer, dann eigentlich wieder komplett in diese Struktur reinzugehen. Ich muss aber auch sagen, eigentlich planen wir oder du ja auch die Sachen so ein, wie ich mir das so manchmal vorstelle. Also von daher ist es jetzt nicht so schwer, dass es jetzt eine komplette Umstellung ist. Natürlich, wenn ich jetzt so mal das Radfahren betrachte, da habe ich jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz so viel gemacht. Und das merkt man jetzt natürlich schon in den VO2 Max Einheiten, dass da noch ein bisschen wieder Arbeit vor uns liegt. Aber an sich, diese Struktur jetzt da reinzubringen, liegt an meiner Stumpfheit? Wahrscheinlich ja. Also ist jetzt für mich jetzt nicht wirklich sonderlich schwer alles.
Du sagst es in den VO2 Max-Einheiten, merkst du noch ein bisschen was? Also merkst du eher, dass quasi die Erholung dann noch nicht die ist oder dass dir einfach in den Spitzen noch ein bisschen die Power fehlt, weil das Radfahren natürlich einfach dieses Jahr mit dem in Anführungsstrichen Fokus auch war, also andere Sachen zu machen und dann natürlich auch den Marathon im September. Ein bisschen anders war die letzten 3 Monate, ist es eher die ruhigen Sachen, wo du merkst, die Regeneration ist noch nicht so, oder sind es schon auch eher die intensiven Sachen, wo es halt wirklich zum Peak geht, dass du sagst, okay, da fehlt vielleicht noch ein Stück?
Genau, also beim Rad jetzt denke ich auch, dass es ein bisschen so muskulär oder dass ich gar nicht mehr in diesen hohen Bereichen reinkomme, wie wir das so eigentlich wollen. Weil man halt auch ziemlich lange halt nicht in diesen Bereichen halt logischerweise auch drinne war, sondern eher meine Grundlage trainiert hat. Und jeder, der mich kennt oder sieht, Grundlage ist für mich extrem langsam irgendwie. Und von daher fällt es mir dann auch echt schwer, dann wieder in diese Peaks zu kommen und halt da oben irgendwie dran zu arbeiten. Beste Beispiel war, glaube ich, letzte Woche unsere Laufeinheit auf dem Laufband. Erste Mal, das ging eigentlich, ja, kann man schon sagen, eine Hose. Heute war die zweite Einheit, die war dagegen top. Dann haben wir ein paar Sachen verändert. Ist nicht schlimm, also kann mal passieren, aber man merkt natürlich, wenn man erste Mal wieder auf dem Laufband ist, und ich weiß auch nicht, wie dieses Laufband, ob es auch wirklich ein gutes ist, kann ich schlecht einschätzen, weil fühlt sich einfach zu schnell an, meiner Meinung nach. Oder ob es einfach auch nicht an dieser Steigung sich anpasst. Auf jeden Fall war beim ersten Mal ziemlich bei einer 3,35er Pace meine Beine ziemlich schnell müde, eigentlich viel zu schnell. Und allerdings heute muss ich sagen, waren die Intervalle alle im Top Soll. Von daher geht es dann auch wieder in die richtige Richtung.
Ja, du sprichst letzte Woche in der Einheit an, darauf wollte ich doch drauf eingehen. Das ist ja jetzt gerade auch überall in Social Media und auch sonst. Wir wissen alle, Carbon-Schuhe bringen was. Wir hatten schon immer wieder hier im Podcast auch, dass man die auch beim Training laufen soll, aber nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Du hast dich ja aber letzte Woche, du sprichst gerade die Laufeinheit an, daran gewagt, wirklich mal so richtig alte Treter rauszuholen, hast du gesagt. Und jetzt, wahrscheinlich bist du heute mit Carbon gelaufen und kannst uns ja vielleicht mal abholen. Dann kommt natürlich die Leistungsentwicklung dazu, die du natürlich jetzt, wie du sagst, ne, sowohl durch das Training jetzt über die Woche, wo halt Intensitäten waren und der Körper dann auch wieder weiß, okay, es geht halt über den Schwellenbereich hinaus, es geht auch mal in eine VO2 Max-Richtung. Da wurde natürlich auch durchs Radfahren was getriggert, dass es dann im Laufen halt auch vielleicht 3, 4 Tage später ein bisschen einfacher fällt. Aber jetzt einfach, weil, ich sag mal, glaube ich, wirklich so Tempoläufe oder Grundlagenläufe, die meisten Athleten, also ich zähle mich jetzt auch dazu, machen die wirklich nur noch in Carbon-Schuhe. Kann mich nicht daran erinnern, weil ich die letzte Tempolaufeinheit wirklich mal in Laufschuhen gemacht habe, die wirklich rudimentär nur für den Dauerlauf sind. Du hast das Experiment gemacht, mit 1 Woche Unterschied. Nimm uns mal mit einfach, was das für ein unterschiedliches Gefühl ist und ob man sich dann daneben erstmal wieder richtig bewusst wird, okay, schnell laufen in einem Schuh, in einem alten Schuh, das geht gar nicht mehr oder geht doch noch?
Ja, genau. Also ich hatte mir letztes Jahr oder nee, schon länger her eigentlich normale Schuhe geholt. Kein Carbon, kein super Schaum. Einfach nur fürs Laufband, für die lockeren Läufer. Ja, weil die Laufbänder halt heutzutage auch eigentlich gut Dämpfung haben, wollte ich jetzt einfach einen normalen Standardschuh. Den hatte ich letzte Woche tatsächlich an, weil ich dachte, naja, Laufform ist ja eigentlich da und das Laufband regelt, naja, schon das Tempo. Läufst du einfach. Naja, das war definitiv zumindest letzte Woche nicht der Fall, wie gesagt. Der Unterschied zu heute ist extrem. Also ich hatte jetzt aber auch wirklich einen alten Carbon-Schuh an. Also der ist jetzt auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, aber hat trotzdem den Effekt gebracht. Also Carbon-Schuh bleibt tatsächlich halt Carbon-Schuh, ne? Also diese das ist eine andere Laufökonomie, auch selbst auf dem Laufband, was ich jetzt eigentlich dachte, naja, man läuft ja eh nur irgendwie hinterher. Ist der Effekt doch ziemlich groß. Also zumindest, wir müssen dazu sagen, wir sind ein halbes Kamma oder so, war es ein bisschen weniger wie letzte Woche. Trotzdem war es halt ein ganz anderer, also auch von den Pulswerten ganz anders. Also ich laufe aber sonst halt auch wirklich selten in Carbon-Schuh, muss ich sagen, auch nicht im Training. Nur, ja, wenn es dann halt mehr irgendwie an die Tausender geht, dann habe ich auch mal alte Schuhe an, aber sonst ja, wie gesagt, eher selten tatsächlich.
Okay, aber trotzdem würdest du sagen, jetzt einfach für intensive Einheiten, so wie das jetzt heute war, merkst du schon einfach wirklich auch aktiv den Unterschied und den, ja, den deutlichen Vortrieb und auch einfach, dass das Laufverhalten komplett anderes ist.
Ja, definitiv. Also ich weiß gar nicht, warum ich mich mal so nicht sträube, aber warum ich sage, ich spare mir den Carbon-Schuh immer für diesen extra Punkt auf. Aber normalerweise kann man bei Tempo-Helden wirklich, also das ist schon ein deutlicher Unterschied, mit dem Carbon-Schuh denn zu laufen. Wobei ich muss sagen, ich hatte mir jetzt erst vor kurzem einen Schuh geholt, der jetzt keine Carbon-Sohle hat, aber trotzdem halt diesen Mesh-Schaum drinne hat, der hat auch so eine Energierückgewinnung. Also selbst mit den Schuhen laufe ich meine Lockenläufe schon deutlich schneller und muss mich da auch immer bremsen. Auch ohne Carbonplatte sind die mittlerweile ja auch also so schnell geworden, die Schuhe. Also ist schon, also gegenüber von anderen alten Schuhen ist das schon deutlich bemerkbar.
Ja, du sagst es Gegensatz von einer alten Schule, wenn das jetzt so ein bisschen alles zurückdenkst, wenn du jetzt, wenn wir jetzt theoretisch die Uhr so 10 Jahre zurückdrehen würden, könntest du dir dann vorstellen, doch in so, also ich nehme mal ganz, ganz weit zurück, so Essex Piranha, am besten einen Schuh ohne Sohle, so wie barfuß. Und wenn du jetzt daran denkst, so den Berlin-Marathon zu machen, ist es eigentlich noch in deinen Vorstellungen oder sagst du mittlerweile sind wir im Laufsport so weit darauf angepasst, dass halt auch wirklich der Schuh eine Performance bringt oder effektiv ist, dass man sich das halt eigentlich gar nicht vorstellen kann, in was man für Schuhe vor 10 Jahren noch gelaufen ist. Ich erinnere mich, glaube ich, noch, Franz Löschke ist halt wirklich Frankfurt-Marathon, glaube ich, bei 2:23 oder so mit so einem Piranha gelaufen. Das war für mich früher auch der absolute Favorite-Schuh. Was war früher dein Favorite-Schuh? Und wenn du jetzt vielleicht noch guckst, vielleicht hast du noch, vielleicht hast du nicht mehr, er könntest du dir vorstellen, dass der noch mal aus dem Regal kommt für den Rennen.
Nee, also ich, na gut, ich kann jetzt nicht so weit zurückblicken wie du oder ein anderer. 2016 oder 2015 hatte ich, glaube ich, mit dem Laufen angefangen. Da bin ich der Meinung, da waren die Carbon-Schuhe noch nicht so. Also da, ich kann mich aber ehrlich gesagt auch nicht erinnern, in welchen Schuh ich da damals die Rennen gelaufen bin. Also ich war damals ziemlich wild mit den Marken. Also ich habe alles getestet und hatte jetzt. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da einen Favorite-Schuh hatte, der jetzt ohne Carbon war. Ich fing dann tatsächlich irgendwann mit den Hoka an. Das war noch der erste Carbon-Schuh, der X1 oder so. Carbon-Schuh. Aber wenn man jetzt natürlich die andere Version von Hoka sieht, dann war der eigentlich nicht wirklich Carbon irgendwie. Also war schon ein Unterschied, wenn man den X2 näher anhatte, das war dann wirklich Carbon oder ganz anderes Laufverhalten wie der erste. Und ja, also ich glaube, die Zeiten sieht man, also ohne diese Carbon-Schuhe heutzutage wird schwer sein. Ich glaube, ich möchte die auch nicht missen, weil ich hatte mir auch einen Trail-Schuh gekauft. Und dieser Trail-Schuh ist natürlich einfach dafür da, um im Wald zu laufen. Den hatte ich letztens an und bin eigentlich mehr so Wege gelaufen und Straße. Und das war halt wie Barfußlaufen. Also wenn du so einen ultra harten Schuh hast, der viel Sohle hat, also viel Grip hat und wenig Schaum, das ist dann schon echt, echt krankhaft, da in den Dingern zu laufen, ehrlich gesagt. Für den Wald sind die gut, aber für Straße ist sowas auch nicht geeignet. Und da merkt man halt den tatsächlichen Unterschied zwischen super Schaumschuh, Carbonschuh und normalen Schuhen.
Du sagst es, dass die nicht geeignet sind oder dass es den Unterschied merkt. Also ist es dann einfach unangenehm oder ist es auch so, dass du in gewisser Art und Weise eine starke Ermüdung über die Dauer gespürt hast, die du halt vielleicht sonst in anderen Schuhen, die diese neue Performance mit sich bringen, gar nicht so oder mehr wahrnimmst?
Genau, also ja, beides. Also ja, die ersten Meter waren halt so hart, unangenehm gegenüber von den halt Schuhen, die halt so eine Dämpfung haben. Also ich laufe eh gerne in Schuhe, die viel Dämpfung haben. Hat er natürlich nicht, er braucht halt seine Stabilität logischerweise im Wald und dafür ist er auch hier ja gedacht und ist eigentlich auch wirklich genug für den Wald. Ich wollte halt erstmal dahin laufen und das auch mal Zeit, läuft er sich so krank hart und da fühlt sich der Fuß oder die Beine fühlen sich dann tatsächlich nach 3-4 Kilometer echt schwer und müde an. Ja, ist vielleicht muss man sich dran gewöhnen, mal wieder. Aber ist halt auf jeden Fall ein Unterschied zu den anderen Schuhen.
Okay, ja, jetzt sind wir auf alle Fälle bei dem Schuhthema gewesen. Was natürlich jetzt auch im Winter vielleicht ein Thema ist, ist, du hast letzte Woche warst du, glaube ich, noch mal draußen fahren, aber jeder Amateur oder auch Profi, wer auch immer, achtet ja sein Material. Und jetzt ist es natürlich so, dass du im August wirklich viel an der Position gefeilt hast. Nichtsdestotrotz ist es ja so in Rot, dass du die 4 Stunden 30, 4 Stunden 40 halten musst oder sollen, also halten können sollst. Ist es so, dass du das Zeitverrat, also draußen weiß ich jetzt nicht, wie viel unterwegs du bist, kannst ja vielleicht selber noch sagen, aktuell noch stark mit ins Training implementierst, um einfach auch dich weiterhin ja, an die Position zu gewöhnen und die zu halten? Oder würdest du sagen, dass du dich in der neuen Position eigentlich schon sehr, sehr wohl fühlst? Oder wie ist es jetzt da vor allem im Radfahren für dich, wenn du so viel Indoor fährst? Das Thema aerodynamische Position, was ist da so ein bisschen für dich dein Fahrplan, wann du das wieder mit in den Fokus rückst? Oder ist das aktuell schon auch noch mit im Fokus?
Nee. Also ich muss sagen, ich bin 3-mal, glaube ich, gefahren in der neuen Position, oder vielleicht 4-mal. Und das war, wann hatten wir unser Bahntest?
August oder wann war das? Anfang August, Mitte August.
Anfang August, genau. Und ich bin da noch vielleicht 4-mal gefahren, vielleicht bis im September rein mit dem Zeitfahrrad. Und seitdem steht's in der Ecke. Ja, weil ich einfach jetzt bei den Bedingungen einfach auch keinen Spaß dran habe, mit dem Zeitfahrrad zu fahren, wenn es irgendwie nass oder irgendwie Laub liegt oder so. Und von daher nahm ich halt immer das Rennrad. Und ja, also ich sag mal, die alte Position konnte ich fahren. Da konnte ich ein halbes Jahr nicht Zeitfahrrad fahren. Und dann bin ich ohne Probleme 3 Stunden gefahren. Also ich konnte die Position super halten. Wird jetzt sicherlich in der neuen Position nicht so einfach werden. Aber ich bin guter Dinge, dass das ab April oder vielleicht März ausreicht. vielleicht weiß ich nicht, was der Trainer sagt, ob wir das dann auf der Rolle ein bisschen interpretieren, aber ich glaube, ich mag es auch nicht so gerne, eine Rolle einspannen immer, weil A, leidet das Rad darunter tatsächlich und B, sehe ich mein Rollenrad, wie das aussieht. Würde ich eigentlich ungern, dass das Carbonrad näher irgendwie auch so aussieht. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich das im Winter tatsächlich noch irgendwie mit reinnehme im Training in Position zu fahren. Muss schon viel passieren und dass wir das machen. Mal gucken.
Ja, das ist, du sprichst es halt an, ne? Das ist halt so ein schmaler Spagat, ne? Also ich war jetzt selber auch auf der Wahl, hab mit Lars geredet. Natürlich soll man im Winter auch die Position üben und dass der Körper sich daran gewöhnt und so weiter. Das macht natürlich Sinn, aber du sprichst natürlich auch ein wichtiges Thema, und das wird halt wahrscheinlich oft immer irgendwie vernachlässigt. Dadurch, dass die Rolle halt starr ist, geht halt die ganze Bewegung oder die ganze Schwingung halt in den Rahmen. Und Carbon arbeitet halt, da braucht man jetzt kein Prophet sein. Dementsprechend ist es so, dass einfach die Kraft- und Lastverhältnisse, wenn man Indoor mit einem Zeitfahrrad fährt, einfach andere sind. Was halt theoretisch den Verschleiß angeht, beziehungsweise dass das Carbon irgendwann weich wird. Das sind vielleicht Nuancen, aber ich bin da voll auf deiner Seite. Das ist irgendwie so ein schmaler Grat. Und draußen das Ganze zu fahren, ist natürlich auch jetzt, keine Ahnung, es fängt jetzt an zu regnen, dann wird irgendwann, werden die Straßen quasi mit Salz und so weiter, ne, besprüht, so dass wenn der Schnee, dass der dann abtaut und so. Dementsprechend muss man da natürlich schauen und ein gutes Mittelmaß finden, aber du sprichst es gerade an, du bist hier mal die Position Gefahr. Ist es aber so, sage ich erstmal vom Kopf her, dass wenn du jetzt sagst, okay, selbst wenn du die nächsten 2, 3 Monate nicht in der Position fahren würdest, dass du dann sagst, okay, ja, ab März, ich weiß aber auf alle Fälle noch, was ich machen muss oder wie das gewünscht ist, dass ich diese realisiere, auch wenn es dann theoretisch nur für eine Viertelstunde ist oder für 20 Minuten, ne? Aber einfach, dass dir doch bewusst ist als Athlet, worum es eigentlich ging. Oder ist es so, dass das alleine das Wissen, was du machen musst, dann auch schon schwerfällt?
Also, wir hatten ja eine Position, wo ich mein Kinn mehr oder weniger auf meinen Flaschenhalter vorne nur ablegen musste. Das war eigentlich die Aufgabe. Von daher fällt es mir ja dann nicht schwer zu wissen, wo ich denn irgendwann ja wieder sein muss. Ich hatte mir dann auch noch was untergebaut und den Flaschenhalter, um auf die Höhe zu kommen, weil es tatsächlich jetzt ohne dieses, wir hatten ja ein Pad oben draufgeklebt ja damals. So ganz runter bis auf die Flasche kam ich nicht und deswegen hatten wir irgendwie noch 2 Zentimeter Schaumstoff zwischengeklebt. Das geht natürlich nicht, deswegen hatte ich mir jetzt einen Adapter gebaut, um die Flasche einfach um die 2 Zentimeter höher zu kriegen. Das heißt, ich muss einfach eigentlich nur da wieder hinkommen. Das ist ja relativ einfach. Allerdings muss man sich natürlich auch daran gewöhnen in der Position. Und wie gesagt, also du hast den März angesprochen. Also ich werde jetzt im Dezember nicht Zeitfahrrad fahren auf der Rolle. Im Januar vielleicht auch nicht. Allerdings nach dem Trainingslager will ich definitiv Zeitfahrrad fahren. Wenn das Wetter bei uns jetzt noch schlecht sein sollte, dann geht's auf die Rolle. Wenn es gut ist, geht's halt raus. Und ich denke, ab März, diese Wochen bis Rot, sollten eigentlich ausreichen bis zur Gewöhnung.
Ja, das denke ich auch. Dann sprichst du das Trainingslager gerade an. Das ist jetzt wahrscheinlich heute erstmal noch für kurz unser letztes Thema. Namibia. Also, ich war schon da. Ich finde es auf alle Fälle richtig cool da. Es bringt definitiv was, weil es der einzige Ort in Europa ist, wo es halt im Winter warm ist. Also, was halt, nee, ist nicht Europa, sorry, ist Afrika. Aber Höhe und Wärme, außer man fliegt vielleicht irgendwie nach Südamerika, aber sonst wird irgendwie schwierig auf dem europäischen Kontinent beziehungsweise auf anderen Kontinenten. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, hat Afrika ja einen guten Ruf, aber auch war immer wieder so ein bisschen das gefährlichen Ruf, was Exotisches und so weiter. Was erwartet dich eigentlich oder sage ich mal, was erhoffst du dir und wie ist die Wahl denn doch darauf, beziehungsweise der Mut dahin dazu gewesen, doch das zu machen, nach Namibia zu gehen? Weil ich erinnere mich doch, als ich vor irgendwie 3, 4 Jahren da war, dass viele das irgendwie ja als komisch empfanden oder unsicher. Und ich muss sagen, ich fand es richtig cool. Jetzt ist es so, dass ja auch quasi die Nationalmannschaften im Triathlon verschiedener Länder und auch mega viele Läufer immer dort sind zum Trainieren. Also kann es jetzt nicht ganz so unsicher sein. Aber ich würde mal sagen, vor allen Dingen im Amateur-Triathlon ist das jetzt ja nicht Trainingslager Destination Nummer 1, weil da natürlich wahrscheinlich im Hintergrund noch viele Gerüchte und so umkreisen. Und man muss natürlich sagen, das, was du dann im April auf Mallorca haben wirst, vielleicht, also du machst es nicht, weil du auch fokussiert bist oder ab und an, aber den Kaffeestopp kannst du da halt vergessen. Also wenn du da eine Tankstelle findest, dann hast du Glück. Und dementsprechend, ja, dieses quasi, was in Mallorca dann vielleicht ist, dass man theoretisch alle 30 oder 40 Kilometer durch irgendeine schöne Ortschaft fährt und einen Kaffee trinkt, das gibt es natürlich in Namibia nicht. Aber nichtsdestotrotz ist die Wahl für oder bei euch, bei dir auf Namibia gefallen, was ich aus sportlicher Sicht sehr gut finde. Aber wenn ich die ganzen anderen Sachen betrachte, wollen wir natürlich da auch mal in den Kopf schauen, wie es dann doch dazu kam, den Mut aufzubringen.
Ja, so genau habe ich das tatsächlich auch noch nicht betrachtet. Ich hatte ja letztens mit jemand erzählt, der jetzt also auch mitkommt und schon da war. Und ich, mein Kopf, dass ich ein Bild hatte, war immer, naja, ich laufe dann so schön so ein Trailpart lang und sehe dann sowas alles. Ich glaube, das ist auch nur ein Traum, weil so soll es denn tatsächlich in Windhoek nicht sein. Es hält eine Stadt und ja. Es sind viele Ranches und viel Zäune und viel dies und das. Fahrradfahren wird wahrscheinlich auch mehr auf dem Autobahn sein. Es soll aber in erster Linie ein Trainingslager sein, was sportlich zu sehen ist. Von daher macht im Februar Sinn, in ein Klima zu fahren, was dann auch warm ist. Man hätte jetzt auch Kanaren nehmen können. Auf der Kanaren gab es aber auch nicht wirklich was Gescheites, das ich sehen konnte. Und ich wollte tatsächlich dann auch mal mit den Aussagen von den anderen Jungs einfach auch mal was anderes sehen. Und du hast gesagt, das ist sehr gut. Diejenigen, die da waren, haben gesagt, das ist sehr gut. Man muss natürlich sagen, es ist ein rein sportliches Trainingslager. Es wird sicherlich keinen Kaffeestopp irgendwo geben, weil es ja nicht möglich ist. Aber das muss auch in den 3 Wochen nicht sein. Da wollen wir wirklich gut performen. Natürlich müssen wir gucken, wie heiß und wie warm und hoch und Luft das ja alles wirklich ist. Wie lange wir uns dann dran gewöhnen müssen. Ich bin guter Dinge und bin sehr aufgeregt. Also ich freue mich tatsächlich mal auch ein anderes Land zu sehen mal wieder. Und man muss sagen, von den Kosten her ist das auch alles überschaubar. Ich bin gespannt, wie dann die Qualität der Lebensmittel und so alles ist, aber ich mache mir da mal keine Sorge. Also wir sind ja nicht irgendwo, wir sind in Namibia und das ist alles sehr fortschrittlich und da mache ich mir keine Sorgen. Ich hatte ja auch überlegt, welches Rad nehme ich mit. Wegen die Geschichten jetzt, man wird ja beklaut oder so, aber viele sagen, da kommst du mit meinen 4.000 Euro Rad, da fahren vier andere Räder rum, die viel, viel teurer sind. Also das ist da doch, obwohl es jetzt nicht die Destination Nummer 1 ist, sind da tatsächlich auch trotzdem schon scheinbar viele Sportler aktiv da.
Also ich kann dir sagen, wenn du in den Radland kommst, also da würde ich jetzt nicht despektierlich sein, aber die Räder, die dort in dem Radland stehen, die wirst du in Stendal oder Osterburg nicht in dem Radland finden, so wie du es gerade sagst. Also das ist wirklich krass, aber man muss natürlich auch sagen, um den Radland ist nicht nur einmal Stacheldrahtzaun, das ist irgendwie 5 Lagen und dann nochmal eine extra Mauer und jetzt noch eine Wand. Ne? Also da kommst du definitiv nachts nicht rein, aber so wie du sagst, ist es so, dass da der Ausdauersport in gewisser Art und Weise auch lebt, sonst würden da natürlich nicht so viele Leute auch oder Athleten hinfahren. Und so wie du sagst, ja, Mallorca, Kanaren kennt natürlich jeder Amateurathlet. Aber einen interessanten Punkt, der natürlich der Wahrheit entspricht, was du gerade sagst, ist, wenn man halt wirklich 2 oder 3 Wochen dort ist, dann sind die Lebenshaltungskosten beziehungsweise die Unterkunftskosten in Anführungsstrichen wieder so günstig, dass es wahrscheinlich so auch aus deiner Recherche gar nicht viel teurer wird als ein Trainingslager auf dem Kanaren, oder sehe ich das anders? Aktuell.
Da gehe ich definitiv von aus. Ich meine, das Einzige, was jetzt wahrscheinlich der teuerste Kostenpunkt ist, ist natürlich der Flug dorthin.
Genau, ja.
Aber das ist normal und wir haben eine Unterkunft, ein großes Apartment, super, also auch sicher aus und mit Garage und allen Dingen. Das kostet 1.000 Euro für die 3 Wochen und da teilen wir uns die 4. Also was ist denn das? Das ist ja halt auch vom Kosten her, ist das nichts. Oder zu dritt, je nachdem, ob da noch jemand jetzt mitkommt. Und von daher denke ich, dass das bei weitem nicht teurer sein wird wie 3 Wochen Kanaren im Februar. Also ich denke, da wird Lanzarote oder Fuerteventura nicht viel, viel günstiger sein.
Ja, auf alle Fälle richtig, richtig interessant und da freuen wir uns natürlich auf ein Update von dir. Und in dem Sinne würde ich erstmal sagen, vielen Dank, Kalle, für dein Update heute vom Training und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, sehr gerne. Dir eine gute Besserung, wobei das ja wahrscheinlich überschaubar ist.
Ist überschaubar, genau. Morgen geht's wieder los, ein Tag Pause. Ich habe gelernt, auch wenn ich euch dann immer als Athleten Geduld predige, wir hatten es ja gerade kurz vorher im Gespräch, ist es immer schwierig, den Tag auszusetzen bei einer Erkältung, aber der Tag ist trotzdem besser, aber wahrscheinlich jeder kennt das, er fragt sich dann, oh, geht's nicht doch. Aber am Ende ist es immer besser, den Mut zu haben, mal den Tag Pause zu machen.
Definitiv, so sehe ich das auch.
Also, in dem Sinne, gutes Training und wir hören uns.
Ciao, ciao.
Ciao.